Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Haus der schweizerischen Neutralität, aus der Weltwoche-Redaktion zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Freitag, dem 4. September 2026. Mehr Schweizwagen, mehr direkte Demokratie, kühn ausprobieren, mehr Föderalismus, weniger Zentralismus und vor allem mehr schweizerische Neutralität wagen. Das wird eine meiner Botschaften sein auf der Vortragstournee durch Deutschland. Ja, die Bundesrepublik, anstatt dass da jedes Jahr 30.000 bis 40.000 meist hochqualifizierte Bundesbürger in die Schweiz auswandern, könnte man sich ja mal umgekehrt überlegen, ob es nicht ratsam wäre oder angesichts dieses Exodus geradezu zwingend geboten wäre, Deutschland etwas zu verschweizern, politisch, institutionell zu verschweizern. Und diese Frage gewinnt an Aktualität angesichts der Gefährlichkeit der internationalen Lage um den Ukraine-Krieg. Wir stehen dem Dritten Weltkrieg in Europa so nahe wie noch nie seit 1945. Und ich habe von Ihnen erboste Zuschriften erhalten. Sie haben auf meine gestrige Sendung gesagt, Titel «Deutschland rutscht, schlittert immer tiefer in einen Krieg, dem es nicht gewachsen ist». Nicht Deutschland rutsche in diesen Krieg, sondern die Verrückten in Berlin, da die Chaospolitiker, würden Deutschland in den Krieg hineinreiten. Das ist richtig, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Denn Deutschland ist nach wie vor eine Demokratie und in der Demokratie ist der Souverän der Bürger, auch wenn die politische Klasse, die Klasspolitik alles daran setzt, dem Bürger die Volksrechte zu entwinden oder eben jenen Bürgern, die dann nicht so wählen, wie sie es gerne hätten, da die Mächtigen. Aber da zynisch die Faust im Sack zu machen und zu sagen, ja, yeah, die da oben sind schuld, das greift zu kurz und das ist auch eine Abstreifung der Verantwortung. Die Demokratie, und das sehen wir in der heutigen Zeit, das sieht man auch in Deutschland, offenkundig, die Demokratie, meine Damen und Herren, ist zu wichtig, als dass man sie den Berufspolitikern, die in ihrem ganzen Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben, überlassen kann. Das ist der Moment, indem sich der Bürger fragen muss, indem er seine Verantwortung sehr, sehr sorgfältig wahrnehmen muss, wem gebe ich meine Stimme? Und habe ich Gewähr, dass die Politiker, die sich da zur Wahl anpreisen, dann nach der Wahl auch das tun, was sie vorher versprochen haben? Und hier haben Sie ja Anschauungsunterricht, das entstellt sich ja alles da zur Kenntlichkeit. Und das ist die gute Nachricht von außen betrachtet in Deutschland, dass hier sozusagen ein demokratisches Erwachen des Souveräns stattfindet, dass Leute sich engagieren, jetzt auch in Sachsen-Anhalt. Das ist ja im Grunde grossartig, wie hier politisch jetzt debattiert und gestritten wird und die verschiedenen Fraktionen und Parteien stehen sich gegenüber. Auf der einen Seite haben wir die AfD, auf der anderen Seite sind alle anderen. Da verschwimmt sozusagen das Profil, wenn man beobachtet, das verschwimmt auch einiges in Deutschland, wenn man plötzlich beobachtet, dass eine CDU-CSU plötzlich mit der Linkspartei gegen die AfD ins Feld ziehen will oder wenn ein deutscher Politiker sagt, die CDU würde implodieren, wenn sie die Brandmauer gegenüber der AfD einreißen würde. Ich meine, das sagt wahnsinnig viel. Ich meine, wenn die CDU nur noch dank der Brandmauer überleben kann und dies sogar von CDU-Politikern zugegeben wird, ja, dann haben wir Alarmstufe rot und dann müssen eben die CDU-Politiker wieder in die Fundamente ihrer Partei einsteigen. Ich habe das jetzt gemacht, ich habe in der Nacht, darum sehe ich vielleicht nicht ganz ausgeschlafen aus, habe ich in diesem Buch gelesen, politische Reden, Deutscher Klassiker Verlag, 1945 bis 1990. Hochinteressant, beeindruckend, diese politischen Reden aus der Neugründung Deutschlands am Tiefpunkt der Geschichte 1945, Adenauer, Franz Josef Strauß, Joachim Kaiser, Namen, die man zum Teil schon vergessen hat oder auch nicht, Adenauer, seine Positionsbestimmung, was ist die CDU, was unterscheidet sie von anderen Parteien, was unterscheidet sie von der SPD, wie sich die SPD entwickelt hat in dieser frühen Bundesrepublik. Und das sind nicht einfach alte geschichtliche Zöpfe, meine Damen und Herren. Damals sind sozusagen die DNA-Ketten formuliert und gebaut worden von diesen Staatsmännern, die eben noch aus der Realität herausgewachsen sind, nicht aus diesen geschlossenen Abteilungen ihrer Bundespolitik, da in diesen überdimensionierten, gewaltigen Beton- und Glaspalästen in Berlin an der Spree. Man kann da auch Adenauers Aussagen nachvollziehen, der nie gerne nach Berlin gegangen ist, immer gesagt hat, Berlin, das war so der Resonanzboden des Fanatismus und des Dogmatismus. Und da liest man schon am Anfang in diesen Grundsatzreden nach dem Zweiten Weltkrieg, am Tiefpunkt der deutschen Geschichte, nach dem Höllensturz des Zweiten Weltkriegs, der Hitlerzeit, da sagen diese großen Staatsmänner, wir dürfen dem Dogmatismus nicht verfallen. Wir müssen die Demokratie ernst nehmen, wir müssen den Bürger ernst nehmen, wir müssen ihn einbinden in unsere Kalkulationen. Aber klar, natürlich, es war auch viel Verdrossenheit da. Vor allem Adenauer kritisiert das deutsche Volk, sagt, ihr seid da viel zu lange und viel zu zahlreich einem Schlangenölverkäufer, einem gefährlichen Demagogen, einem Verbrecher hinterhergelaufen. Das Misstrauen natürlich in die eigene Bevölkerung war groß, vielleicht etwas zu groß. Und das Misstrauen gegenüber der politischen Klasse jetzt da seitens von Adenauer etwas weniger ausgeprägt vorhanden. Da merkte man vielleicht noch etwas die alte preußische Obrigkeitstradition, dass man eher das Volk kritisierte als die eigene politische Elite. Aber hochinteressant, dass zu beobachten oder wie linke Politiker, linksbürgerliche Politiker gesagt haben, Deutschland müsse eine Brücke sein zwischen West und Ost. Ein Egon Bahr dann in den 70er Jahren mit seiner Politik und Willy Brandt. Also hier in diesem Buch, in diesen Grundsatzreden findet man ja die Erfolgsprinzipien jener Wunderzeit, wie sie dann später genannt wurde, des deutschen Wiederaufstiegs nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, Politiker, die jetzt glauben, die CDU lebe nur noch hänge am seidenen Faden der Brandmauer, also dann muss sich die CDU ernsthafteste Überlegungen machen. Das muss sie sowieso machen. Aber wenn solche Aussagen kommen, dann wird es überfällig. Russland verschärft den Ton gegenüber Deutschland. Ja, der Dritte Weltkrieg ist so nah wie noch nie seit 1945. Das ist meine ganz große Sorge, weil eben der Ukraine-Krieg laufend eskaliert und die Politiker, vor allem auf der westlichen, auf der europäischen Seite, auch in Deutschland, die scheinen sich überhaupt nicht bewusst zu sein, was da läuft. Und die ganze Entwicklung jetzt um diesen Leipziger Drohnenvorfall, die kommt mir sehr, sehr merkwürdig vor. Ich muss da vorsichtig formulieren, weil man hat ja nicht alle Fakten. Und ja, theoretisch, selbstverständlich, auch nichts Neues, wäre es möglich, dass Russland hinter diesem sehr dilettantisch ausgeführten Drohnenangriff, der dann mit einem Fußtritt, muss man sich mal vorstellen, mit einem Fußtritt ausgeschaltet werden konnte. Wo ist eigentlich der Held, der hier diese Explosion verhinderte? Unter Aufopferung seines eigenen Lebens, ist offenbar abgetaucht oder man hält ihn unter Verschluss, das heißt aus Gründen der Privatsphäre. Kann alles sein, ist alles möglich. Wir haben nicht den Durchblick in alle Geländekammern der Wirklichkeit da, aber das Ganze wirkt sehr, sehr seltsam. Und auch die Worte, die darüber verloren werden, etwas ist mir aufgefallen, da sprechen die deutschen Minister von hybrider Kriegführung jetzt mit diesem Leipziger Drohnenangriff. Nach meinen Kenntnissen war dort Semtex im Spiel. Das ist ein Plastiksprengstoff, den es im Ostblock gab, also mühelos zu bekommen. Ich glaube, aus der Tschechoslowakei ursprünglich stammend, mühelos zu bekommen, sowohl für die Ukraine wie auch für Russland selbstverständlich. Aber wenn Sprengstoff im Spiel ist, in unmittelbarer Nähe zweier ukrainischer Frachtflugzeuge, ja, dann ist das kein hybrider Kriegsakt mehr, sondern ein realer Kriegsakt. Und da muss man sich die Frage stellen, warum ist eigentlich an der Medienkonferenz, wenn also die deutsche Regierung der Auffassung ist, jetzt hat Russland mit diesen Drohnen, mit Plastiksprengstoff auf deutschem Gelände einen kriegerischen Akt zu verantworten, und zwar nicht einen hybriden, nämlich Sprengstoff, das ist Krieg, das ist ein Bombenangriff. Warum ist dann der Kanzler nicht an dieser Medienkonferenz? Da müsste er ja hinstehen und da müsste man die Beweise glasklar auf den Tisch legen. Was lesen wir? Ich stelle einfach ab auf die Medien. Wir lesen, es seien da Verdächtige, ein Russe, ein Weißrusse, einer aus dem Baltikum mit russischen Verbindungen angeblich. Ja, wo ist jetzt die Verbindung zum Kreml? Und die russische Seite weist das ja entschieden zurück. Und da muss man sich die Frage stellen, cui bono? Wem nützt das Ganze? Ich meine, das Ganze nützt vor allem Präsident Zelensky. Weil in seinem Interesse ist es, ich will das moralisch gar nicht qualifizieren, in seinem Interesse ist es, die NATO noch viel tiefer in diesen Krieg hineinzuziehen. Deutschland in diesen Krieg hineinzuziehen. Zelensky und seine Gesandten haben ja längst gewittert, wie empfänglich da die deutschen Politiker sind, jetzt an der Seite der Ukraine immer tiefer in diesen Krieg hineinzugehen und den Ukrainern zu helfen, weil sie ja, nach Aussage des Präsidenten, gar nicht mehr in der Lage wären, ohne diese Unterstützung, ohne diese Hilfe den Krieg aufrechtzuerhalten. Warum ist Merz da nicht dabei? Und cui bono? Meine, sehr gut denkbar, dass die Ukrainer selber diese Drohnen platziert haben in unmittelbarer Nähe ihrer Flugzeuge, um hier eine Aufregung zu provozieren. Wäre nicht das erste Mal. Sie erinnern sich ganz am Anfang. Ist doch eine irregeleitete ukrainische Rakete auf polnischem Boden eingeschlagen. Die ukrainische Staatsführung Zelensky hat gesagt, das war eine russische Rakete. Obwohl sein eigener Generalstab, seine eigenen Leute haben ihn dann dementiert, gesagt, nein, das stimmt nicht, es war eine ukrainische. Was dann aber Zelensky nicht sofort zugab, sondern er hielt noch an seiner Version fest. Und an solchen Entwicklungen merkt man einfach, dass hier ein Staatschef unbesehen der Konsequenzen, fiat justitia pereat mundus, also es muss jetzt einfach meine Gerechtigkeit geschehen, egal ob die Welt in die Luft fliegt, seine Interessen da durchzieht. Und mich überzeugen diese Erklärungen nicht und da kommt mir vieles sehr, sehr seltsam vor. Und jetzt gibt es neue Sanktionen, darüber haben wir gesprochen. Es gibt ein Außenministertreffen da, man ist sofort in Polen zusammengekommen mit dem französischen, polnischen und dem deutschen Außenminister. Und der polnische Außenminister Sikorski, das ist der Mann, der damals dieses ein Bild gepostet hat bei der Nord Stream-Sprengung. Danke USA. Mittlerweile sollen da ja ukrainische Stellen verantwortlich sein. Also hier eine weitere Eskalationsstufe, die sich abzeichnet. Und auf der anderen Seite in Russland wachsende Unzufriedenheit. Darüber lesen wir, das stimmt, das kann ich bestätigen. Aber die Unzufriedenheit, das sagen uns ja auch die Russen, mit denen wir Interviews machen, ist eben wichtig. Selbst dann, wenn man Russland als den großen Feind betrachtet, sich mit dem Denken des Feindes, des angeblichen und des tatsächlichen vertraut zu machen, damit man nicht selber falschen propagandistischen Vorstellungen anhängt. Und geschenkt, im Krieg machen beide Seiten Propaganda, lügen beide Seiten. Aber wir sind eben an einem Punkt, an dem vor allem unsere Medien sich die Lügen der eigenen Seite und die Propaganda der eigenen Seite distanzlos zu eigen machen. Und hier macht die Weltwoche nicht mit, meine Damen und Herren. Wir sind nicht in diesen Narrativen drin. Ich bringe Ihnen auch die andere Sicht. Sie haben überall die ukrainische Sicht. Die haben Sie bei uns zum Teil auch. Aber wir bringen auch die russische Sicht, die pointierte Sicht. Nicht, weil das der Wahrheit entspreche oder weil ich Ihnen raten würde, alles zu glauben. Aber sich das mal anzuhören, damit man in diesem schwer überblickbaren, durchschaubaren Nebel des Krieges eben unterschiedliche Sichtweisen bekommt. Am Ende haben wir die Verantwortung, uns da ein Urteil zu bilden. Die Unzufriedenheit wächst in Russland. Die Unzufriedenheit mit der Zurückhaltung, so wie es die Russen sehen, ihrer eigenen Regierung. Und es gibt da sehr einflussreiche Stimmen, die sagen, Russland, der Kreml, Putin solle endlich sein zauderndes Verhalten aufgeben und gegen die Ukraine und gegen die Unterstützer der Ukraine einen Krieg führen, wie ihn die Amerikaner im Irak oder die Israeli im Gazastreifen, im Südlibanon oder eben zuletzt gegen den Iran führen. Einfach mal mit den Bomben reingehen, fertig. Wir wollen nicht mehr, dass unsere Jungen sterben da auf dem Schlachtfeld. Da gibt es immer mehr Tote, immer mehr enttäuschte, entrüstete Familien. Aber die Vorstellung, dass hier sozusagen die weiße Fahne gehisst wird, dass die Russen aus dem letzten Loch pfeifen, ich meine, da würde ich einfach vorsichtig bleiben. Die historische Erfahrung zeigt, dass alle Angriffe auf Russland aus dem Westen gescheitert sind. Ich meine, Napoleon, fürchterlich gescheitert. Die Deutschen sind aufs Grässlichste gescheitert im letzten Weltkrieg, aber man lernt anscheinend nie etwas. Das hat seine Wirkung auch in Moskau nicht verfehlt, klopfen sich jetzt da diese Außenminister auf die Schultern. Brandgefährliche Eskalation, Eskalation führt zu Gegeneskalation. Und ich bleibe bei dieser Formulierung, der Dritte Weltkrieg war noch nie so nah seit 1945 wie heute. Aber man will sich dessen nicht bewusst sein. Friedensanstrengungen, Friedensmahnungen, schweizerische Neutralität im ursprünglichen Sinne, mehr Schweizwagen, das wären die richtigen Entwicklungslinien. VW-Aufsichtsrat einigt sich einstimmig auf Sanierungsplan. 50.000 Stellen sollen da abgebaut werden. Ich höre Stimmen aus der Industrie, die sagen, die deutsche Autoindustrie, die wird sich da nicht mehr erholen, weil mit dem Elektromotor kann eigentlich jeder Autos bauen. Da gibt es eine Neubewertung sozusagen des Autos als Wegwerfartikel, denn mit einem mit einer Batterie im Auto halten sie das nicht so lange. Es ist ingenieurmäßig nicht mehr so anspruchsvoll. Und das, was eben die deutschen Autos ausgezeichnet hat, diese Ingenieurskunst, die ist eben nicht mehr gefragt, spielt am Schluss nur noch der Preis eine Rolle und das Auto wird zu einer eher billigen Massenware. Und da können dann eben die deutschen Autobauer nicht mehr konkurrieren, also quasi ihre technologischen Wertschöpfungsvorteile nicht mehr ausspielen. Gleichzeitig haben sie die großen Arbeitskosten. Also vielleicht ergeht es der Automobilindustrie wie der Textilindustrie, die dann nach Asien abgewandert ist. Und man musste sich hier neue Modelle, Wachstumsmodelle finden. Aber die werden nicht von der Politik gefunden, sondern die werden von der Industrie gefunden, die werden von den Leuten gefunden. Und darum ist das zweite Gebot der Stunde neben mehr Schweizwagen, wobei das gehört da irgendwo auch dazu, für die Bundesrepublik, der Staat muss sich zurückziehen. Sie müssen die Selbsterneuerungskräfte der Wirtschaft und der Gesellschaft wieder stimulieren. AfD laut Umfrage in Sachsen-Anhalt klar vorn. Ja, fantastisch, auch da, dass gestritten wird, das demokratische Erwachen. Werden sehen, wie es herauskommt. Dann fallen die Immobilienpreise auf Sylt. Und hier noch das Zitat: In dem Moment, wo wir mit der AfD zusammenarbeiten, ist die CDU kaputt, warnt da ein Politiker bei Maybrit Illner. Ja, also offensichtlich lebt die CDU nur noch, oder ist sie nicht kaputt, nur noch, weil sie nicht zusammenarbeitet mit der AfD. Also wenn das die letzte Existenzgrundlage der CDU ist, dann wäre es schlimm, aber möglicherweise ist es so. Aber da müssten die CDU-Leute wirklich über die Bücher gehen. Aber vieles deutet darauf hin, dass tatsächlich diese unselige Brandmauer quasi die letzte Bastion ist, auf die sich da die CDU noch stützen kann. Vielleicht hilft es hier, noch einmal in die Grundlagen zu blicken, in die Reden und Grundsatzvergewisserungen der großen Gründer der Bundesrepublik. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's. Machen Sie es gut. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und ja, wir sehen uns spätestens am Wochenende oder anfangs Woche wieder. Am 7. September bin ich in Magdeburg, weltwoche.de/Vortrag, weltwoche.de/Vortrag. Am Montag bin ich in Lübeck, am 7.9. Verzeihen Sie, am 7.9. bin ich in Lübeck, am 8.9. bin ich in Magdeburg, dann geht's weiter nach Dresden und Erfurt. Freue mich sehr. Beginn der Vorträge in Deutschland mehr Schweizwagen, aber auch die Darstellung der ganzen Kriegs- und Konfliktlage aufgrund meiner verschiedenen Gespräche und Reisen, die werden das große Thema sein. Aber mich interessiert auch, wie Sie die Lage sehen. Ich bin da auch gewissermaßen auf Erkundigungstour und bitte sagen Sie mir danach laufend, wenn Sie das Gefühl haben, ich liege falsch, ich beurteile Deutschland falsch, ich bin Schweizer, ich schaue von außen auf Ihr Land, ich schaue mit Wohlwollen auf Ihr Land, aber selbstverständlich schaue ich auch mit der Beschränktheit des Ausländers auf Ihr Land. Aber vielleicht in diesen Zeiten, wenn schon die Deutschen zum Teil unter sich Mühe haben, mit den Brandmauern zu reden, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da mal noch ein Ausländer vielleicht gesprächstherapeutisch einwirken kann. Bis dann, alles Gute und schauen Sie sich da die Daten und Tickets an. Weltwoche.de/Vortrag. Weltwoche.de/Vortrag. Bis dann.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.